Hallo und herzlich willkommen beim ACP-Podcast Inside Conflict. Heute spreche ich mit Sophia Stanger. Sie ist Focal Point für Environmental Peacebuilding. Und bald, Sophia, herzlich willkommen.
Hallo Tina.
Findet die COP statt? Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was ist die COP und warum beschäftigt sich das Österreichische Friedenszentrum damit?
Der COP steht für Conference of Parties und das ist eine große internationale Konferenz und bald findet die COP 30 statt in Belém in Brasilien und 30 deswegen, weil es die 30. Klimakonferenz ist. Und das ist, würde ich sagen, international gesehen die wichtigste Klimakonferenz, die jährlich stattfindet, wo sich fast alle Länder der Welt treffen, um gemeinsam zu überlegen und Pläne zu schmieden und Verpflichtungen einzugehen. Wie können wir dieser Klimakrise begegnen und was müssen wir alle koordiniert gemeinsam tun, um die Klimakrise zu entschärfen?
Das heißt, da gibt es auch eine Komponente zwischen Klima und Frieden, die bei der COP behandelt wird.
Genau, als ACP, als Austrian Center for Peace, würde ich mir natürlich wünschen, dass diese Friedenskomponente noch viel stärker drinnen wäre. Weil Frieden und Klima hängen auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen zusammen. Einerseits befeuert die Klimakrise neue Kriege und neue Konflikte. Andererseits müssen wir auch schauen, dass die Aktionen, die wir setzen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, dass die konfliktsensibel ist, so nennen wir das, also dass sie nicht neue Konflikte befördert, sondern im Gegenteil den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt. Und ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema und da können wir heute noch ein bisschen darüber reden, was fehlt auch auf der COP, dass Frieden noch ein stärkeres Thema ist und warum ist das vielleicht jetzt gerade nicht so stark auf der Agenda, obwohl es eigentlich sein sollte.
Frieden hat ja schon mal einen wichtigeren Aspekt bei der COP gespielt.
Absolut, ja, da hast du ganz recht. Vor allem die letzten paar Jahre hat dieser Zusammenhang Frieden, Klima, Umwelt eigentlich einen ziemlichen Aufschwung erhalten. Also, dass dieser Zusammenhang besteht, ist immer klarer geworden. Wir müssen auch mitbedenken, wir befinden uns in einer geopolitischen Lage, wo es immer mehr Kriege gibt und diese Kriege auch immer größer werden und auch gerade uns in Europa, uns in Österreich immer mehr betreffen, weil sie auch immer näher rücken und deswegen auch immer mehr in unsere Aufmerksamkeit rücken. Und auch vor 2 Jahren zum Beispiel auf der COP28 hat es eine Deklaration gegeben, genau zu diesem Thema. Was müssen die Staaten machen, um Frieden und Klima besser zusammenzudenken? Das haben viele Länder unterschrieben, unter anderem auch Österreich. Und auch letztes Jahr, als die COP in Aserbaidschan war, wurde das Momentum fortgesetzt, würde ich sagen. Es hat einen eigenen Tag gegeben zum Thema Frieden und Zusammenhang zwischen Klima und Frieden. Und eben dadurch auch viele Veranstaltungen, dadurch auch ja einfach große Aufmerksamkeit auf dieses Thema. Weil man muss bedenken, alle Verhandler, Verhandlerinnen, Delegationen von den unterschiedlichsten Sektoren, das sind jetzt nicht unbedingt Friedensexpertinnen. Das sind in erster Linie entweder Diplomaten, Diplomatinnen, auch viele Lobbyorganisationen und eben eher Leute, die sich mit Klimathemen auskennen. Frieden haben die vielleicht gar nicht so sehr am Schirm. Wenn es einen eigenen Tag gibt, dann rückt es natürlich viel mehr in deren Aufmerksamkeit. Heuer gibt es keinen eigenen Tag für Frieden und wir als das Österreichische Friedenszentrum gemeinsam mit anderen Friedensorganisationen in unseren internationalen Netzwerken haben das mit großer Sorge beobachtet.
Obwohl es ja jetzt keinen eigenen Tag gibt, welche Rolle spielt dann Frieden dieses Jahr trotzdem bei der COP? Was kann man da sagen?
Ja, also einerseits würde ich sagen, ist die Frage, welche Rolle spielt Frieden direkt bei der COP und welche Rolle spielt im Kontext? Mhm. Also man muss ja sehen, diese Klimakonferenzen finden ja immer nicht in einem Vakuum statt, sondern da spielen ganz andere und ganz viele verschiedene Dynamiken mit rein, die es auf einer geopolitischen Ebene gibt. Zum Beispiel, dass die USA aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist. Das sind sie schon mal bei der letzten Trump-Administration und jetzt wieder. Deswegen war das keine riesige Überraschung. Aber dennoch ist natürlich die USA ein riesig großes internationales Gewicht, auch mit einem riesig großen CO2-Ausstoß. Und die müssten eigentlich mit vorne dabei sein, wenn es um Aktionen geht für mehr Klimaschutz, für mehr Klimagerechtigkeit. Die USA schicken trotzdem Delegationen, aber eben nicht ganz von oben, sondern eher kleinere Vertretungen, Gouverneure, Bürgermeister, Bürgermeisterinnen. Natürlich spielt es auch eine Rolle, wie zum Beispiel, welche Kriege gibt es aktuell? Und da hat man ja oft den Eindruck, na gut, jetzt beschäftigen sich alle eher mit Aufrüstung, mit Sicherheit, mit Verteidigung. Da ist Klimaschutz auf einmal nicht mehr so wichtig. Und da müssen wir auch als NGOs aufpassen, dass es nicht gegeneinander ausgespielt wird, sondern im Gegenteil darauf hinweisen, Klimaschutz ist zentral für unsere Sicherheit. Sicherheit wird nicht nur sichergestellt durch größere Verteidigungsbudgets, durch mehr Waffen, sondern nein, Sicherheit muss ganzheitlich gedacht werden und Klimaschutz, Umweltschutz ist ein riesig großer Teil für unsere langfristige Sicherheit. Und dass auf der COP diese Dynamiken von wegen, ach, Klimaschutz ist gerade nicht so wichtig, nicht die größte Stimme haben, sondern im Gegenteil, dass es die größte Stimme hat, wir müssen gerade jetzt sehr, sehr, sehr viel und viel mehr eigentlich tun für Klimaschutz. Dazu kann man natürlich auch dieses Friedensargument ganz stark nutzen.
Weil eben auch Kriege einen Einfluss aufs Klima haben, auf CO2-Ausstoß und so weiter zum Beispiel.
Genau, also das ist ein wichtiger Aspekt, den haben wir uns noch gar nicht beleuchtet. Natürlich einerseits kann die Klimakrise neue Konflikte befeuern. Andererseits wirken sich Kriege natürlich extrem schädlich aufs Klima aus. Und nicht nur durch diese Verzögerungstaktiken, die ich vorhin erwähnt habe, sondern auch ganz direkt. Also Emissionen, die das Militär ausschüttet zum Beispiel. Oder die Umweltschäden, die durch die Zerstörung in einem Krieg verursacht werden. Wenn zum Beispiel toxische Materialien in den Boden kommen durch Angriffe auf Infrastruktur, durch auch chemische oder biologische Waffen, durch Landminen. All das hat natürlich Auswirkungen auf die Umwelt und dadurch auch Auswirkungen auf die Menschen. Da geht es ja nicht nur um Bäume und einen Fluss oder einen See, sondern wir Menschen sind ja ganz direkt davon abhängig.
Welche anderen geopolitischen Themen, denkst du, haben Einfluss auf jetzt die COP und wie die ausgehen wird?
Ja, natürlich, glaube ich, sind viele andere Länder jetzt so ein bisschen auf der Suche, wie positionieren wir uns, wenn die USA da auf einmal aussteigt. Und eine Möglichkeit wäre hier zum Beispiel für die EU zu sagen, okay, die USA verliert diese Rolle als globale Polizei unter Anführungszeichen. Und jetzt stehen wir auf und zeigen, wir sind nach wie vor an Bord und wir machen ambitionierten Klimaschutz. Leider tut es die EU nicht so ganz, wie es wünschenswert wäre und leider auch nicht Österreich, weil Österreich ist ja auch bei der COP beteiligt, aber hat eine Stimme innerhalb der EU und dann repräsentiert die EU alle europäischen Länder oder alle Staaten der Europäischen Union und Österreich ist eben auch ein Teil davon. Und Österreich könnte hier natürlich auch sagen, nein, wir sind jetzt wirklich ein Pionier und wir tragen Klimaschutz und alles, was wir im Pariser Klimaabkommen beschlossen haben, jetzt wirklich auch noch einen Schritt weiter. Leider ist ein bisschen das Gegenteil der Fall, nämlich auch die EU schwächt so ein bisschen die eigenen Klimaziele ab. Das könnte man sagen, na gut, verständlich, in einer wirtschaftlichen Lage, wo es Budgetlöcher gibt, wo wir nicht genau wissen, wie können wir das alles finanzieren. Aber es ist total kurzsichtig, weil die Klimakrise kostet uns schon extrem viel und wird uns noch viel mehr kosten als guter Klimaschutz. Und natürlich wollen wir als Europäische Union ja auch ein solider Partner sein, auch international, auch und gerade für Länder des globalen Südens. Und die schauen dann natürlich sehr, sehr genau hin, wer könnte denn ein guter Partner sein, wenn die USA zum Beispiel wegfällt. Und das wäre sehr schade als EU, jetzt diese Chance hier zu verspielen.
Okay, dann schauen wir jetzt aber nochmal konkret bei der COP. Trotzdem, was wird jetzt in den nächsten Tagen dort passieren? Und was kann da auch in Richtung Friedenspolitik passieren?
Ja, wir haben uns da gemeinsam mit anderen Friedensorganisationen genau damit auseinandergesetzt. Wir haben auch einen Aufruf gestartet unter dem Thema Make Space for Peace at COP30. Gemeinsam mit unserem internationalen Netzwerk, dem ECCP. Das ist eine Community of Practice for Environmental Peacebuilding. Und die könnt ihr auch finden auf ecosystemsforpeace.at/COP30. Und das werden wir auch natürlich gerne verlinken. Und da stehen ein paar Vorschläge drinnen, worauf AktivistInnen, die Öffentlichkeit, Teilnehmende an der COP genau jetzt achten können. Und bei der COP gibt es ja immer ganz viele verschiedene Agendapunkte. Da passiert ganz viel gleichzeitig. Es passiert viel Formelles und auch viel Informelles. Es geht ja bei der COP nicht nur darum, wie können wir den Klimaschutz vorantreiben und den Klimawandel mitigieren, also reduzieren, sondern auch, wie können wir uns anpassen. Weil die Klimakrise passiert bereits. Das ist kein Zukunftsthema oder nicht nur ein Zukunftsthema, das ist ein Thema der Gegenwart. Es geht darum, wie können wir uns jetzt an diese Gefahren und Risiken auch anpassen. Und da muss man auch sagen, okay, das trifft ja Länder im globalen Süden zum Beispiel noch viel stärker wie uns jetzt hier in Österreich, obwohl wir auch in Österreich von Hochwasser und Dürren betroffen sind. Wir haben zumindest Versicherungen, wir haben soziale Abfederungen. Der Staat hat bei uns zumindest noch ein bisschen Geld, auch die Bevölkerung hier zu unterstützen und auch die Wirtschaft zu unterstützen, sich wirklich zu transformieren. Ganz viele Menschen in Ländern des globalen Südens sind zum Beispiel schon von Konflikten betroffen und sind dann umso mehr noch betroffen von der Klimakrise. Und hier geht es darum, wie können wir diese Länder unterstützen und was können auch diese Länder tun, um sich gut an den Klimawandel anzupassen. Und da werden zum Beispiel auch verschiedenste Indikatoren entwickelt. Wie können wir messen, dass die Anpassung, die Ziele dieser Anpassung eingehalten werden? Und wir müssen darauf achten, dass diese Indikatoren, das sind jetzt, glaube ich, so um die 100 Indikatoren, die auch vorgestellt und präsentiert werden, wie können wir darauf achten, dass die konfliktsensibel sind? Also wie können wir zum Beispiel Maßnahmen im Katastrophenschutz so setzen, dass sie nicht neue Konflikte auslösen? Wenn zum Beispiel ein Hochwasser passiert, was müssen wir tun, dass wir hier zusammenarbeiten, dass wir uns gegenseitig unterstützen und nicht, dass das gesellschaftliche Spannungen erhöht? Oder es gibt natürlich einen großen Fonds, den Loss and Damage Fund. Das sind Gelder, die genau für diese Länder und für diese Gemeinschaften zur Verfügung gestellt werden, die besonders betroffen sind. Nun ist es aber so, dass ein Großteil dieser Gelder eher so an Länder geht, die so ja mittleres Einkommen haben. Nicht die Länder, die ganz unten auf der Liste, auf der globalen Liste stehen von den ärmsten Ländern, obwohl diese Länder am meisten betroffen sind. Warum ist das so? Ganz oft denkt man sich, es ist ein großes Risiko, dort Geld hinzuschicken, weil da gibt es vielleicht Krieg, da gibt es Unsicherheit. Wir wissen nicht, ob kommt das Geld wirklich dort an, wo es ankommen soll. Und das ist einerseits verständlich für alle, die Geld bereitstellen, aber auch total absurd, weil gerade dieser Loss and Damage Fund soll ja den Personen zugutekommen, die am meisten darunter leiden. Und Organisationen wie auch das Österreichische Friedenszentrum und andere haben ja ganz viel Erfahrung, genau in diesen Konfliktgebieten zu arbeiten. Und da braucht sozusagen das Bewusstsein, Geld ganz gezielt dorthin zu leiten und dann auch mit der Expertise, die ja ganz viele schon haben, in solchen Kontexten zu arbeiten und dort auch erfolgreich sind und sicherstellen können, dass das Geld dort ankommt, wo es ankommen soll, dass die auch hier beteiligt werden, um das Geld auch dort einzusetzen, wo es wirklich am meisten gebraucht wird und nicht dort, wo es vielleicht eh schon genügend Resilienz oder zumindest ein bisschen mehr Resilienz gibt.
Magst du da konkret noch auf die Expertise vom Österreichischen Friedenszentrum eingehen in Bezug auf das HAVA-Projekt? An das denke ich jetzt zum Beispiel.
Ja, absolut. Das HAVA-Projekt ist ein Projekt in Westafrika. Da geht es gerade um diesen Katastrophenschutz und um das Vorbereitetsein für humanitäre Assistenz und auch für Friedensarbeit. Wir arbeiten mit verschiedenen Ländern zusammen, vor allem mit Ghana, Togo, Burkina Faso und Côte d'Ivoire. Und wir tragen dazu bei, durch Trainingskurse, Workshops, Kapazitätsaufbau, dass sich unterschiedlichste Akteure, die in der humanitären Hilfe tätig sind, besser koordinieren, wenn sie eben mit Katastrophen konfrontiert sind. Das Besondere darin ist, dass wirklich Polizei, Zivilgesellschaft, Militär, staatliche Einrichtungen, NGOs zusammenarbeiten, die oft leider nicht zusammenarbeiten, sondern vielleicht ja parallel zueinander arbeiten. Bei Katastrophen brauchen wir aber alle diese Kräfte. Und wir achten natürlich auch sehr besonders darauf, dass sich diese Katastrophen verändern durch die Klimakrise, aber auch durch politische Veränderungen. Es kommt zu mehr Extremwetterereignissen wie Überschwemmungen, es kommt zu mehr Dürren. Und gerade in Ländern, wo vielleicht in manchen Regionen die staatliche Präsenz nicht so groß ist, braucht es gerade diesen Kapazitätenaufbau.
Also eben abgesehen von dem Kapazitätenaufbau beziehungsweise für das Geld für den Kapazitätenaufbau, das einen wichtigen Einfluss auf quasi den Frieden und Sicherheit im globalen Süden hat. Welche Rolle kann Frieden noch bei der COP spielen?
Also einen Punkt, wo wir auch noch hinschauen können, es gibt zum Beispiel die Action Agenda, die ist von der brasilianischen Präsidentschaft herausgegeben worden. Und das ist eine Agenda, die wirklich alle dazu aufruft, mehr auf den Klimaschutz zu tun. Und da gibt es auch 6 Themenbereiche. Das heißt, wir als Österreichisches Friedenszentrum sind aufgerufen, genauso wie die Wirtschaft, genauso wie auf einer höheren politischen Ebene die Staaten. Und hier können wir ein bisschen hineinzoomen und uns einzelne Themenbereiche auf dieser Agenda anschauen und überlegen, welche Rolle kann und muss Frieden spielen, damit das auch gelingt. Und hier zum Beispiel der erste Agenda-Punkt ist die Energiewende. Und die Energiewende ist für alle wichtig, nicht nur für Länder im globalen Süden, nicht nur für Ghana und für Togo und für Côte d'Ivoire oder Burkina Faso, nein, auch für Österreich. Auch in Österreich haben wir Diskussionen, wie kann die Energiewende gelingen? Wie können wir mehr erneuerbare Energien ausbauen? Wie können wir auch Energie zum Beispiel für unseren Verkehrssektor produzieren, der in Österreich noch ganz stark auf fossilen Energieträgern basiert, im Gegensatz zum Beispiel zur allgemeinen Energieproduktion, die in Österreich stattfindet. Und dafür müssen wir zum Beispiel Windparks bauen. Wir müssen mehr Solar- und PV-Anlagen bauen. Und wir wissen, das ist nicht gerade konfliktfrei. Wir erkennen das in Österreich. Es gibt Bürgerinneninitiativen, auch auf verständliche Art und Weise dagegen. Nein, wir wollen hier jetzt keinen Windpark in unserer Gemeinde haben. Und wenn das übersehen wird, kann das scheitern. Also ein Riesenrisiko. Und wir zum Beispiel als Österreichisches Friedensinstitut arbeiten daran, solche Klima- und Umweltkonflikte mit einer Konfliktbrille anzuschauen und zu sagen, okay, Moment, das ist nicht nur ein technologisches Projekt, es ist auch ein soziales Projekt. Und wenn wir von Anfang an mitdenken, welche Möglichkeiten der Partizipation gibt es, welche Möglichkeiten der Beteiligung gibt es, dass nicht nur einzelne wenige von dieser Energiewende profitieren, sondern wirklich alle. Wie können wir hier mit Methoden aus der Friedensarbeit, mit Dialog, mit Mediation einen Beitrag leisten, dass sich alle Menschen mit ihren Interessen gehört fühlen und damit diese Energiewende wirklich auch eine Win-Win-Situation ist für alle und vielleicht neue kreative Lösungen entstehen. Und das Gleiche machen wir auch im Sektor Biodiversität. Das ist auch ein Agenda-Item Nummer 2. Und hier spielt zum Beispiel Renaturierung eine riesengroße Rolle. Also wir müssen ja nicht nur technologische Lösungen finden, sondern vor allem naturbasierte Lösungen. Es geht nicht darum, CO2 mit großen neuen technologischen Anlagen aus der Luft zu saugen und unter der Erde zu bunkern durch Geoengineering. Das kann auch eine Möglichkeit sein, aber die Natur ist ja da oft schon viel weiter wie wir mit unseren Technologien. Es gibt Moore oder Wälder, die tolle CO2-Senken sind, aber die müssen wir erhalten oder wieder renaturieren. Und das ist auch manchmal ganz schön konfliktbehaftet. Das sind Flächen, die Menschen gehören, wo vielleicht Landwirtschaft betrieben wird, wo Menschen vielleicht noch ihre Häuser bauen wollen, wo auch neue Industrieparks oder neue Straßen entstehen könnten. Und wir müssen uns jetzt als Gesellschaft aktiv dafür entscheiden, nein, wir brauchen das als CO2-Senke, um die Artenvielfalt wieder zu stärken, die so wichtig ist für unsere Zukunft, für unsere Lebensmittelsicherheit, auch für unsere Gesundheit. Und damit das gelingt wiederum, sind auch Konflikte vorprogrammiert, das ist ganz normal, aber wir müssen auf eine konstruktive Art und Weise mit diesen Konflikten umgehen, keine Angst vor denen haben, sondern sie dazu nutzen, damit eine gesellschaftliche Veränderung gelingt.
Das Österreichische Friedenszentrum ist ja da auch aktiv, eben diese Konflikte anzugehen. Magst du da noch kurz Werbung in eigener Sache machen?
Immer gerne. Werbung in eigener Sache machen wir natürlich sehr gerne. Wie gesagt, wir haben auch ein Angebot, verschiedenste Akteure, seien es jetzt Gemeinden, Politik auf Landesebene, Naturschutzabteilungen, aber auch Konzerne, die sich im Bereich Energiewende engagieren, zu unterstützen mit partizipativem Projektdesign, mit konfliktsensiblem Projektdesign. Aber man kann sich auch an das ACP wenden, wenn es schon Konflikte gibt, wo sehr große Spannungen sind, um zu sagen, okay, hier stehen wir an, aber wir würden gerne zum Beispiel Mediation in Anspruch nehmen, um wirklich mal verschiedene Akteure, die sich hier gegenüberstehen, die unterschiedliche Positionen haben, die einen Konflikt haben, an einen Tisch zu bringen und gemeinsam zu schauen, wie können wir hier weiterkommen.
Okay, und jetzt wieder zurück zur Action Agenda, die von Brasilien ausgeschickt oder erstellt wurde, wie dann klar war, dass die COP in Belém stattfindet. Gibt es noch Punkte, die relevant sind jetzt aus Sicht des Österreichischen Friedenszentrums?
Wie gesagt, ich glaube, wir könnten alle Punkte durchgehen und Möglichkeiten für Frieden finden. Eins vielleicht noch, das Agenda Item 4, da geht es genau um Resilienz und auch um die sogenannte Disaster Risk Reduction, also Katastrophenschutz. Und das, da haben wir vorhin schon ein bisschen drüber geredet, über unser HABA-Projekt. Das kommt hier genau zugute und ich glaube, da haben wir einfach schon viele Erfahrungen gesammelt, auch wie kann zum Beispiel Militär, Zivilgesellschaft kooperieren und hier auch eine sehr konstruktive Zusammenarbeit ermöglichen. Und das finde ich wichtig auch zu überlegen, wie kann dieser Sicherheitssektor eine Rolle spielen und zwar nicht gegen den Klimaschutz, in dem zum Beispiel eben aufgerüstet und Kriege geführt werden, sondern für den Klimaschutz.
Jetzt haben wir schon gesagt, die COP findet dieses Jahr in Belém in Brasilien statt. Über den Ort ist ja im Vorhinein viel diskutiert worden. Warum? Was macht ihn so speziell?
Ja, also dieser Ort, man muss sich vorstellen, es kommen tausende Menschen an einen Ort, um zu verhandeln. Und das war in den letzten Jahren immer eher in sehr großen Städten der Fall.
Genügend Infrastruktur.
Mit sehr viel Infrastruktur, genau. Und jetzt hat sich die brasilianische Präsidentschaft dafür entschieden, das in Belém zu machen. Das ist ein eher kleinerer Ort mitten im Amazonasgebiet. Kann man sagen, auch irgendwie toll, mal so eine große Konferenz an einen kleineren Ort zu bringen. Das ist vielleicht auch ein Boost für die lokale Wirtschaft. Und man hat vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür, was steht eigentlich auf dem Spiel, wenn das in einem so tollen und wichtigen Ökosystem ist wie im Amazonas. Aber es bringt auch Probleme mit sich. Erstens mal eben gibt es einfach überhaupt nicht genügend Infrastruktur, wie zum Beispiel Unterkünfte. Die werden extrem teuer, weil es eben so wenige gibt. Es werden dann auch vielleicht noch große Kreuzfahrtschiffe aufgestellt, um extra Zimmer anzubieten. Das macht es natürlich schwieriger, gerade auch für Delegationen, die nicht so viel Geld haben. Gerade müssen alle sparen, aber auch Länder aus dem globalen Süden, die noch kleinere Budgets haben, können sich es einfach nicht leisten, mehrere tausend Euro pro Nacht für ein Zimmer zu zahlen. Oder natürlich auch Vertretungen von indigenen Communities. Ich glaube, es ist durchaus ein Argument dafür, dass die COP ein bisschen kleiner wird. Es müssen nicht 100.000 Leute bei der COP sein. Die Frage ist nur, wie schrumpft sie? Und was nicht sein sollte, ist, dass sich Vertreter, die viel Geld haben, zum Beispiel von der fossilen Lobby, dann hier ein Ticket leisten können und die Unterkunft leisten können und die 5 Flüge leisten können, die es braucht, um dahin zu gelangen. Und diejenigen, die vielleicht von einem kleinen Inselstaat sind und extrem betroffen sind von der Klimakrise, dann weniger Leute schicken müssen.
Spannend. Also quasi, obwohl es im globalen Süden stattfindet, trägt es dazu bei, der Veranstaltungsort, dass da wieder so eine Schieflage zwischen globalen Süden und globalen Norden entsteht. Ich bilde mir auch ein, dass gewisse Agendapunkte vorverlegt wurden, eben aufgrund des limitierten Zugangs zu Unterkünften. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs findet schon heute statt.
Ein erstes. Also es wird auf jeden Fall auch nächste Woche so sein, dass alle Staats- und Regierungschefs und Chefinnen in Belém sind. Aber es gibt auch schon ein vorgelagertes Treffen. Da geht es vor allem darum, schon ein bisschen Momentum zu kreieren, weil alle Länder sollten kommen mit ihren Plänen, was sie tun, mit ihren nationalen Zielen. Und nicht alle haben es abgegeben. Nicht alle sind ambitioniert genug. Es reicht nicht aus, was in diesen Zielen und Plänen steht. Wenn das gemacht wird, was da drinnen steht, dann bewegen wir uns auf eine 2,5 bis 3 Grad plus Welt hin, also Grad Celsius plus im Vergleich zu einer vorindustriellen Zeit. Und das ist eine Welt, in der wir alle nicht leben wollen.
Und wissen wir auch nicht, wie sich das dann wieder auf den Regenwald auswirkt, der ja sehr, sehr wichtig ist für unser Klima und für die Stabilität unseres Klimas. Das sage ich jetzt deswegen, weil Belém liegt ja im Amazonasgebiet.
Genau, und gerade der Amazonas ist ja die grüne Lunge der Welt und speichert extrem viel CO2. Und wenn der weiter abgeholzt wird, dann verwandelt er sich nicht in eine CO2-Senke, so wie es jetzt ist, sondern genau in das Gegenteil.
Ja, Sophia, vielen Dank für die Einblicke. Magst du zum Abschluss noch was sagen, einen Appell setzen, eine kurze Zusammenfassung geben?
Ich glaube, was ich ganz wichtig finde, ist nicht so in eine Apathie zu verfallen, weil man sich, ach, jetzt ist Trump an der Regierung oder ach, die großen Mächte, die tun ja nicht genug oder ach, Indien hat seine Ziele noch gar nicht abgegeben, dann zu glauben, es bringt eh alles nichts. Weil das stimmt nicht. Es gibt auch innerhalb von den USA die Kräfte, die sagen, nein, wir sind nach wie vor on track, wir wollen das. China will extrem viel machen, macht schon extrem viel im erneuerbaren Ausbau. Also es ist nicht so, dass es jetzt nur diese einen Kräfte gibt oder nur diese anderen Kräfte. Es braucht wirklich eine große Unterstützung von denen, die nach wie vor Klimaschutz voranbringen wollen. Und nur weil einige mächtige Menschen, Konzerne, Kräfte auf der Welt denken, Klimaschutz ist gerade nicht so wichtig, stimmt das noch lange nicht. Und ich glaube, hier sind wir alle gefragt und ich freue mich auch, dass wir als österreichisches Friedenszentrum einen Beitrag hierfür leisten wollen, gerade in dem, was wir gut können. Und das ist Frieden fördern, das ist Partizipation, das ist Beteiligung, das ist Dialog. Denn gerade in einer Welt, wo es sehr viele Machtungleichgewichte gibt, wo es sehr viel Trennung gibt, braucht es das umso mehr, vor allem auch im Klimaschutz.
Super, Dankeschön.
Danke dir.